Ich freue mich, euch auch heute wieder einen Partner präsentieren zu können. Und das ist ein richtig guter alter Bekannter, kann man sagen, nämlich Warsteiner. Ich kenne Warsteiner schon seit 2006. Damals waren sie Partner der Hockey-Weltmeisterschaft in Mönchengladbach, meinem ersten großen Turnier. Also ein wirklich richtig guter alter Freund von mir, Warsteiner. Jetzt sind sie auch noch Partner bei HYROX und zwar habe ich sie da in einer ganz neuen Rolle kennengelernt, nämlich mit dem Warsteiner alkoholfreien Pilz, beziehungsweise für mich noch besser das alkoholfreie Radler. Wirklich richtig lecker, 0,0% Alkohol natürlich, wir sind immer noch beim Sport. Ein ja quasi isotonisches Getränk mit so richtig Zitronenlimonade, also das Radler ist wirklich richtig lecker. Aber auch das alkoholfreie Pilz ist richtig durstlöschend und erfrischend, ich kann es euch absolut empfehlen. Zutaten sind natürlich nach deutschem Reinheitsgebot gebraut. Also Freunde, Warsteiner, euer isotonischer Drink für alle sportlichen Betätigungen. Auch zu Hause, denn wir bleiben zu Hause. Home Workout, ihr seid dabei, Warsteiner auch. Viel Spaß mit der Folge.
Mo Sports, Fitness for everybody. Mo Sports Fitness for Everybody, eine neue Woche. Mein Name ist Mo Fürste und ich begrüße euch ganz herzlich. Gesund bin ich und ich hoffe, das merke ich aber schon am Nicken. Er ist es auch.
Mir gegenüber sitzt. Yes.
Mischek.
Yes. Good gesund, gut gelaunt. Schön. Leben wie immer.
Schön. So soll es sein. Ja, ich bin auch irgendwie gut drauf. Ich weiß nicht. Ich
hatte das so, Wetter vielleicht?
Ja, vielleicht. Ich hatte so einen Hänger, echt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es so allen unseren Hörern geht da draußen. Ein bisschen Feedback haben wir letzte Woche bekommen. Viele geschrieben, so, was die so machen. Ich hatte so einen Hänger. Ich war so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ging so weit, dass ich echt Blutdruck zu Hause getestet habe. Meine Frau hat so ein Blutdruckmessgerät.
Nachdem du schon Schränke ausgeräumt hast.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil, es war eher so, habe ich ja auch hier stolz im Social Media geshared, dass ich irgendwie gerade viel laufe und auch so, dass ich ja da haben auch einige gefragt, wie es denn um meine 30-Minuten-Zeit, um die als also die 7,3 Kilometer in unter 30 aussieht, kann ich euch sagen, gar nicht gut.
Oi.
Gar nicht gut.
Oi. Also gab es eine Generalprobe?
Naja, ich habe das ein paar Mal versucht, ja. Und bin habe das auch gepostet, bin so 1,30 zu langsam gewesen, einmal 2 Minuten zu langsam gewesen, also so 4,20er Tempo habe ich hinbekommen, aber leider irgendwie schneller.
Ist das trotzdem gut oder ist das schlecht
jetzt? Also für mich ist es gut und insgesamt.
Es hängt halt immer von der Perspektive ab, ne? Mit wem du das vergleichst.
Also für so ein, also ich würde mal sagen, für zum Beispiel Wilson Kipketer. Nein, also es ist glaube ich, durchschnittlich.
Lass uns realistischer bleiben. Im Vergleich zu Imke oder im Vergleich zu mir?
Ja, da bin ich ja in der Mitte, glaube ich.
Genau, weil das ist eben der Punkt.
Nein, es ist glaube ich, okay. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich wollte das halt, wie gesagt, angreifen, da bin ich ja ehrgeizig, ich stecke mir so ein Ziel, wollte es dann auch schaffen. Ey, und ich habe jetzt zwei, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, dreimal war es so schlimm, dass ich losgelaufen bin und wirklich angehalten habe und nicht mehr konnte. Hm. Einmal habe ich mir sogar einen Roller zurückgenommen. Ich konnte das nicht mehr stehen. Ich habe mich völlig verausgabt.
Das ist wirklich schwach.
Ich habe mich völlig verausgabt. Ich bin in 4:04er Tempo angelaufen, 4 Kilometer, und dann war Ende. Richtig richtig Breakdown. Naja, also ich will nur sagen, falls
kann es vielleicht mit Gräsern oder Ähnlichem auch zusammenhängen? Also ich habe einen Kunden, der gerade
eine Menge Gras geraucht
letztes Jahr. Sehr stark mitgenommen.
Ja, du wirst lachen, habe ich von meiner privaten Osteopathieberatung zu Hause auch gehört, dass es vielleicht daran liegt. Ich hatte nur noch nie damit Probleme. Also ich habe Asthma in einer gewissen Form, aber also Belastungsasthma, aber das hat mich jetzt auch, ich bin die Woche davor ja
diese Zeit gelaufen. Ich versuche dir gerade zu helfen.
Ja, danke, es bringt mir nichts. Ich weiß, es war ein Down. Ich bin im Down, aber ich möchte auch eigentlich eher dazu motivieren zu sagen, wenn das so ist, dann ist es halt so.
Und ist
dann
auch völlig okay.
Geht halt nicht
das
viel mehr.
Das gehört ja auch dazu.
Gestern Abend zum Beispiel wollte ich das angreifen. Bin ich so um 10 nochmal joggen gegangen, als die Kids irgendwann gepennt haben endlich. Und dann bin ich um die Alster gelaufen und dann bin ich so ein entspanntes Tempo gelaufen und irgendwann habe ich aber auch da wieder gemerkt, das ist mir heute einfach alles zu fix. Naja, und weißt du, was ich dann gemacht habe?
In 10 Uhr abends?
Weißt du, was ich dann gemacht habe, Mischek?
Einen Roller genommen.
Nein. Ich bin spazieren gegangen.
Oh, sehr
einfach
schön.
Eine halbe Stunde spazieren gegangen, habt ihr meinen Podcast gehört, wie sich
das gehört. Wie ich auf Insta immer poste, Hashtag walk the talk. Das ist die Grundlage deines Aktivitätslevels.
Talk and walk.
So ist es. Oder in deinem Fall dann listen and walk.
Vielleicht sollten wir das Podcast-Format für dich mal ausbauen auf einen Spaziergang und dabei reden. Das wär's, oder?
Das würde. Also ganz ehrlich, nachdem wir ja jetzt einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu Hause haben mit einem Laufband drunter und das unser Homeoffice jetzt ordentlich aufgepimpt hat, ist wirklich das Bedürfnis zu sitzen nicht mehr existent.
Das ist geil.
Ich bin dabei.
So viel zu der Sitzposition, in der wir uns gerade befinden.
Ja, ist ja alles eine Frage der richtigen Balance und des Ausgleichs.
Das
stimmt,
ist schon okay. Naja, also so viel zu meinem Down, aber das teile ich echt auch sehr gerne mit euch, weil ich glaube, dass ich habe das auch früher schon, als ich noch aktiv war, immer versucht so zu propagieren, dass man dieser Fight um die 100%, der ist einfach so unnötig, weil man sich eben immer wieder klar machen muss, dass 100% einfach nicht jeden Tag drin sind. Und ich habe immer so damals so einen Satz für mich entdeckt oder tatsächlich habe ich mir ausgedacht, auch in so einer Präsentation mal verhackstückt, dass es halt Tage gibt, da sind 60% 100% deine eigenen. Und das klingt so, wenn man drüber nachdenkt, also erstmal so, hä? Aber wenn du drüber nachdenkst, ist es total logisch. Weil an manchen Tagen ist die 100%, die an dem Tag drin sind, sind halt 60% von deiner gesamten optimalen möglichen Leistung. Aber jeder Tag ist anders und mal steht man mit dem falschen Bein auf oder wie gesagt, Wetterumschwung oder was auch immer gerade dagegen spricht. Naja, wir wollen über ein paar Sachen heute sprechen. Ich hab mir so ein paar Fragen für dich vorbereitet.
Oh.
Nein, du weißt, ich habe es nicht vorbereitet. Aber,
das würde mich auch stark wundern.
Nein, aber ich habe mir überlegt, wenn wir nämlich schon sprechen, eigentlich ist es richtig journalistisch heute, es ist wie eine Überleitung.
Mal gucken, wie das heute wird.
Ja, weil auch in Bezug auf so ja, jeder Tag ist anders und ja, wie du eben gesagt hast, vielleicht liegt es bei mir an den Gräsern oder vielleicht liegt es auch, zu Hause habe ich gehört, vielleicht liegt es auch an Magnesium und Zink und dann hat aber auch schon mal jemand zu mir gesagt, naja, vielleicht bist du auch allergisch gegen irgendwas und dann weiß ich, dass ich dieses Belastungsasthma habe und da ist eigentlich so, worauf ich hinaus will, die Frage, das sind ja alles, ist ja alles geraten. Weißt du? Also das ist alles so.
Ja, das sind Mutmaßungen.
Mutmaßungen,
ne?
Kann sein,
Vermutung,
muss
genau.
Aber nicht. Wir leben übrigens gerade in einer Zeit, in der sehr, sehr viel gemutmaßt wird, in alle Richtungen. Aber unabhängig davon, in Bezug auf meine eigene Gesundheit, ist es natürlich mir auch dann nochmal wichtiger. Und es gibt ja jetzt, wir haben uns heute vorher gesagt, wir wollen das Thema Corona einfach mal weglassen. Das machen wir auch. Und berühren es immer trotzdem natürlich nur am Rande, wie zum Beispiel mit der Aussage, die ich jetzt treffen will, nämlich, dass wir ja zum Beispiel auch so einen Schnelltest, also wir haben so einen Schnelltest gemacht mit meinen Kollegen in der Firma, der offen gestanden nicht so richtig was bringt, weil wenn du negativ bist, was wir waren alle, dann ist das okay für den Moment, aber das ist ja in dem Moment, wo du irgendeinem anderen...
Sagt ja noch nicht viel, ne?
Nö, sagt nicht viel, weil... Und vor allen Dingen, eigentlich musst du es jeden Tag machen, weil in dem Moment, wo du jemanden wieder triffst, kann das ja schon wieder passé sein. Naja, egal, wir haben es trotzdem gemacht und es war ganz interessant und ich habe nur in dem Rahmen, es war so, stichst dir so in den Finger, ne, und dann geht das so relativ schnell und dann läuft das wie bei so einem Schwangerschaftstest und dann ein Streifen, zwei Streifen, je nachdem.
Ach, war das echt so ein Schnelltest?
Ja, ist so ein Schnelltest.
Bei meiner Mutter bei der Arbeit auch alle getestet wurden aufgrund eines Vorfalls. Und da mussten sie, ich glaube, ein, wenn nicht sogar zwei Tage auf die Ergebnisse warten.
Ja, genau. Also es gibt, diese Schnelltests sind absolut nicht das Gelbe vom Ei. So, also die sind auch nicht hundertprozentig sicher. Die einzige, wo sie sicher sind, ist, wenn du positiv bist, dann bist du positiv. Also dann hast du diese Antikörper.
Okay.
Oder bist eben positiv. Aber wenn du negativ bist, bist du auch nicht sicher, nicht positiv. Also der hatte eine hohe Fehlrate. Ist auch nicht so wichtig. Ich wollte auch gar nicht auf diesen Test hinaus. Ich wollte nur die Überleitung finden zu, weißt du, ich bin ja Journalist. Ich wollte die Überleitung finden zu meinem Down und der Frage, was macht eigentlich für mich in dieser Phase jetzt zu Hause, wo ich auch vielleicht ein bisschen Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, was macht eigentlich Sinn für mich rauszufinden? Weil ich habe das in den letzten Monaten häufig gehabt oder auch diskutiert mit anderen. Da wird häufig über Vitamin D gesprochen. Haben wir auch schon mal Anfang des Winters haben wir mal über Vitamin D gesprochen. Es wird häufig über Magnesium gesprochen. Es wird häufig über diverse andere Formen für die Substitution.
Zink, genau. Alles Mögliche eigentlich. Ne?
Genau, und ich muss das ja aber auch irgendwie für mich rausfinden. Also und es gibt ja da auch, und jetzt merkst du diese journalistische Glanzleistung.
Es kommt.
Auch dafür gibt es ja so Schnelltests, beziehungsweise es gibt ja Möglichkeiten, das zu machen, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie zum Onkel Doktor laufen muss, was wir in der heutigen Zeit auch gar nicht so viel machen sollen.
Deine Frage ist?
Ja, die Frage ist, wie groß ist das Auto?
Also gelb ist die Antwort. Nee, generell bin ich da ganz bei dir. Also ich lebe sehr stark nach so zwei fancy, ich sag mal, Ausdrücken, die da passend zu sind. Der eine wäre Test, don't guess. Also teste es, bevor du
okay, das passt so Richtung dieses
Genau, der andere Spruch, der mir dazu spontan einfällt, ist if you can measure it, you can manage it. Also wenn du es messen kannst, dann kannst du es auch managen.
Okay.
Und das Ganze stimmt sehr, ich sag mal, mit unserer Blue Zone Gesundheitsphilosophie einher. Wonach wir letztendlich in diesem modernen Biohacking-Gedanken irgendwo einer Do-it-yourself-Methode folgen. Das heißt, mein Bestreben über die letzten Jahre und jetzt mehr denn je, ist es der Einzelperson die Möglichkeit zu geben, wieder die Kontrolle über den eigenen Gesundheitszustand zu übernehmen. Und dementsprechend nicht die Notwendigkeit zu haben, bei jedem kleinsten Wehwehchen, wie du es gesagt hast, eben gleich zum Doc zu laufen, sondern mit den Möglichkeiten, die uns die moderne Medizin und Technologie gibt, eben bestimmte Werte, die wichtig sind, zu messen und auch dementsprechend richtig interpretieren zu können. Mhm. Wo ein Wert für mich gut ist und wo nicht. Das heißt, sicherlich, wie bei allem, macht es keinen Sinn, wenn du dich von morgens bis abends durchpieken lässt, Sauerstoffmessungen machst, Stuhlproben nimmst, Urinproben abgibst, weil du dann aus dem Messen gar nicht mehr herauskommst. Aber
was würdest du jetzt denn empfehlen als erstes? Wenn jetzt jemand da draußen ist, der sagt, okay, finde ich irgendwie, klingt ausnahmsweise mal schlau, was die beiden Vögel da sagen. Jetzt gehe ich das mal an. Was würdest du denn als erstes testen lassen?
Ich würde es individuell immer unterscheiden, je nachdem, welche Zielsetzung man als Individuum verfolgt, wie überhaupt der Gesundheitszustand ist. Das heißt, was bewegt mich überhaupt dazu, zu messen?
Also sprich, das heißt, wenn du so einen Down hast...
Bin ich ständig krank? Fange ich mir ständig eine Erkältung ein? Bin ich dauerhaft müde? Bringe ich die Leistung nicht im Training, obwohl ich ja vermeintlich alles richtig mache?
Okay, aber nehmen wir mal den Fall. Also du bringst die Leistung nicht im Training, obwohl du vermeintlich alles richtig machst.
Ja, letztendlich starten wir irgendwo, ich würde mal sagen, auf einer generellen Basis, wo wir als Homo sapiens irgendwo alle gleich funktionieren und wo wir letztendlich in der breiten Masse betrachtet die größten Risiken für Mängel letztendlich haben. Das ist zum Beispiel in Deutschland in unseren Breitengraden, was wir eben schon angesprochen haben, zum Beispiel Vitamin D. Vitamin D ist ein riesiges Problem und momentan,
Sonne,
ich glaube,
also, ne?
Genau. Letztendlich die beste Möglichkeit, Vitamin D adäquat zu produzieren, ist Sonnenlicht. Doch selbst wenn es scheint, sind wir häufig eben in geschlossenen Räumen, decken uns mit Kleidung zu und sind dem wenig ausgesetzt. Und über die Nahrung haben wir auch Probleme, letztendlich entsprechende Mengen aufzunehmen, weil wir ja ein bisschen ist in Eigelb und in fetten Fisch und in bisschen in Organ, aber das sind alles keine Mengen, mit denen wir das wirklich gut abdecken können. Das heißt, die einzige adäquate Lösung wäre eine kontinuierliche Exposition der Sonne.
Aber gegenüber. Für jeden? Also sollte jeder das einfach substituieren, Vitamin D?
Nein. Also die Frage ist ja eher, sollte sich jeder messen lassen? Oder wenn die Frage wäre, sollte sich jeder messen lassen, sage ich ja, weil Vitamin D ein essentielles Vitamin ist, ein fettlösliches Vitamin und wir müssen es müssen es irgendwie extern substituieren, also über die Sonne, wie schon festgehalten. Das heißt, wir können ohne Vitamin D nicht wirklich funktionieren und überleben. Deswegen wäre es absolut sinnvoll, auch dann unter der Betrachtung, dass wir eben so große Mängel in Deutschland aufweisen, sich testen zu lassen. Bevor man jetzt auf gut Glück und auf einer Ratebasis einfach sagt, ja, ich substituiere mal.
Kann ich zu viel Vitamin D nehmen?
Theoretisch ja. Also du müsstest schon grob fahrlässig und ich würde schon gar sagen...
eine ganze Sonne essen.
So. Genau, dumm agieren, indem du, ich weiß nicht,
holst dir... Ich dass mein Sonne-Kommentar einfach so ja, genau.
Ja, das ist doch logisch, ja, genau, oder? Essen, ja. Naja, aber ich meine, abgesehen von der Sonne, die einfachste, gängigste Form Vitamin D in adäquaten Mengen aufzunehmen, wäre es eben zu supplementieren.
Ja.
Und du müsstest theoretisch eine ganze Dose auf einmal die runterkippen.
Habe ich übrigens die ganze Zeit substituieren gesagt und meinte supplementieren?
Nee, ich glaube, ich habe das.
Du hast mich gar nicht unterbrochen.
Ich glaube, ich habe.
Hast du es, ne?
Ja, ja.
Haben wir es also falsch gesagt?
Ich glaube schon, deswegen habe ich versucht, diesen Satz nochmal unterzubringen mit dem Verb supplementieren.
Einfach so weggedrückt.
Genau, also ich hoffe ja immer noch, dass ganz viele Leute mittlerweile denken, ach, der Typ, der ist eh klug.
Ja, und der ist so,
was er sagt, wird schon richtig sein.
Mischek hat recht.
Nee, bitte immer mitdenken, Leute. Ja, lasst euch nichts aufdrehen.
Also ich zum Beispiel baue auch gern Fehler einfach ein, um zu gucken, ob ihr aufpasst.
Ach, stimmt. Geht mir genauso.
Gut, also jetzt radikalisierst du Vitamin D. Wie machst du das jetzt?
Genau, also ich würde auf jeden Fall immer messen. Und mittlerweile ist es eben einfach. Natürlich kannst du mit einem normalen Standard-Blutbild, das du beim Arzt nimmst, deinen Vitamin-D-Spiegel auch messen. Aber mittlerweile hast du auch genügend In-Home-Tests, die dann einfach über Kapillarblut, also ein kleiner Pieker in den Finger, dir gute
aber
Werte
sind
geben
sind die genauso
können.
Genau? Also würde jetzt so ein Arzt mir sagen, der würde mir doch jetzt wahrscheinlich sagen, ja, also die Tests kannst du...
Weiß ich gar nicht, ob die, also ich glaube, wenn ein Arzt sowas sagen würde, dann nur, weil er fälschlicherweise andere Absichten verfolgt, weil die Tests sind aussagekräftig genug, um darauf letztendlich eine
also
Entscheidung treffen
zu können. Die sind wahrscheinlich nicht aussagekräftig genug, um jetzt, weiß nicht, irgendwie eine Diagnose über ein Krankheitsbild zu geben, aber um dir jetzt zu sagen, ob dein Vitamin-D-Haushalt gerade auf einem guten Niveau ist oder nicht, das können die halt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und was, also okay, also das heißt, Vitamin D würdest du als erstes testen lassen. Was wäre noch? Was wäre noch auf der Agenda?
Ich würde dann tatsächlich, was ich zum Beispiel quartalsmäßig regelmäßig mache, ist ein großes Blutbild.
Mhm. Weil das quartalsmäßig?
Ja.
Das ist ja öfter als
einmal im
Quartal. Also öfter als Profisportler.
Ja. Ja, also was ich empfehle als Minimum ist zweimal im Jahr, vor allem zu den großen Jahreswechseln, also einmal von, wenn es aus dem Sommer rausgeht und wenn es quasi aus dem Winter rausgeht.
Okay.
Und jetzt, wenn man Vitamin D wieder so als Marker nimmt.
Du machst viermal im Jahr ein großes Blutbild und jetzt mal
ich mache standardmäßig zweimal zu den Zeitpunkten, die ich erwähnt habe. Da ich sehr viel experimentiere, weil es immer mein Ziel ist, abgesehen von der vom neuesten Wissensstand auch eigene Erfahrungen mitzugeben, mache ich eben häufiger Tests, weil ich zum Beispiel, ich komme gerade aus einer sogenannten Carnivore Diet, also wo ich nur tierische Fleisch. Produkte genau gegessen habe. Und um dementsprechend.
Nur tierische. Das ist das Gegenteil.
Vom Veganer.
Aha.
Genau.
Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Was ist die Theorie hinter nur tierischen Produkten?
Es ist gar nicht so sehr die Tatsache, dass tierische Produkte so grandios sind, obwohl sie es natürlich sind, beziehungsweise unter der Berücksichtigung, dass sie alle Makro- und Mikronährstoffe, alle essentiellen, muss man sagen, Makro- und Mikronährstoffe in entsprechenden Mengen dir liefern, die du brauchst. Okay. Auf der anderen Seite, evolutionär betrachtet, sind wir Menschen nicht geschaffen, um Pflanzen zu essen. Und letztendlich ist die Überlegung dahinter folgende. Wir Menschen haben ein riesiges Gehirn entwickelt, um uns wehren zu können, um zu überleben. Die meisten Tiere haben ein dickes Fell, schnelle Beine, große Zähne, große Krallen entwickelt, um sich zu wehren. Pflanzen wiederum sind fest am Boden verankert. Das heißt, deren Verteidigungsmechanismus gegen Fressfeinde sind bestimmte Giftstoffe, die sie produzieren, damit letztendlich Fressfeinde die Finger von ihnen lassen. Und diese, was man so allgemein als Antinährstoffe bezeichnen kann, Stoffe sind nicht wirklich förderlich für unsere Gesundheit und führen letztendlich zu vielen Allergien, Unverträglichkeiten, Autoimmunerkrankungen und so weiter. Wie jede Theorie ist natürlich auch diese sehr angreifbar, aber Fakt ist, wenn du dir anschaust, was wir heutzutage unter Glutenunverträglichkeiten, sogenannten FODMAPs-Allergien, jeder wird nachvollziehen können, dass irgendwie ein Kilo Kohl essen, da im Magen-Darm-Trakt nichts Sinnvolles anstellen kann, macht es irgendwo schon Sinn. Und tatsächlich muss ich nur, um da kurz was zu erzählen, also zu meinen eigenen Erfahrungen sagen, dass es mir deutlich besser ging, als ich je erwartet hätte.
Aber nur, ich muss, also weil das ist ja gerade so, also für mich ist es gerade ein bisschen mindblowing.
Mhm.
Unabhängig davon, dass ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Ich bin weder Veganer noch Vegetarier. Weil die essen ja meinem Essen das Essen weg. Aber
und von Salat trumpft der Bizeps.
Ja, ey, das ist ja der Hauptgrund. Das ist ja der Hauptgrund. Ja, ihr wisst ja alle. Ja, Bankdrücker. Aber ich bin da sehr, sozusagen sehr tolerant in alle Richtungen. Mir ist das völlig egal, jeder soll machen, was er für richtig hält und damit sehr, sehr glücklich werden. Aber ich habe das ist ja schon so ein bisschen konträr zur, also bist bestimmt jetzt einigen da draußen auf die Füße getreten.
Bestimmt. Das tut mir auch sehr leid, weil mit meinen über 100 Kilo tut das bestimmt auch ein bisschen weh. Aber meine Aufgabe ist es nicht, alle zufriedenzustellen, sondern meine Aufgabe ist es, zu schauen, welche Ernährungsmöglichkeiten da draußen herrschen und dementsprechend
Erfahrung zu sammeln. Und hast du das als, ich muss weiter Fragen stellen, hast du das als Selbstversuch gemacht oder eher, weil das muss man ja auch nochmal deutlich betonen, du bist ja jetzt nicht irgendein Gartenzwerg, großer Gartenzwerg, der irgendwas macht, sondern du bist halt Ökotrophologe, du bist Ernährungswissenschaftler und gleichzeitig, also beschäftigst dich nur mit dem Thema sozusagen.
Genau, also meine Aufgabe ist es auch immer, was ich in so gut wie jedem Q&A, was ich irgendwie auf Instagram poste oder ähnlichem klarzumachen, dass ich immer versuche, unbiased, also mit so wenig Voreingenommenheit wie möglich, an Ernährungsmuster, an Diäten, an neueste Erkenntnisse heranzutreten und zusätzlich zur wissenschaftlichen Lage eben persönliche Erfahrung zu sammeln. Mhm. Und dementsprechend diese Erfahrung aufzunehmen, wahrzunehmen und zu schauen, wie es funktioniert. Und ich bin weder Veganer noch Karnivore, sondern ich, wenn es um meine eigene Meinung geht, propagiere ich immer eine nahrhafte Vollwerternährung und spreche immer vom Regenbogenessen. Also so vielfältig und farbenfroh wie möglich. Aber am Ende ist es auch einfach meine reine Neugier, irgendwo als Wissenschaftler Sachen auszuprobieren und zu wissen, wo das letztendlich herkommt. Und sofern eine gewisse Logik dahinter steckt, auch eine gewisse schon Studienlage, wie es beim Vegan. Ich hatte auch meine vegane Erfahrung. Mhm. Das ist mittlerweile schon fast drei Jahre her.
Das klingt wie so ein Urlaub mit Sex. So. Ich hatte auch mal eine.
Auch mit denen habe ich es gemacht.
Ich hatte auch mal so eine absolut außergewöhnliche Erfahrung mit so Australien. Nee, okay.
Ja, also das sind alles Erfahrungen, die ich letztendlich sammle, um dann sowohl über die Social Media Kanäle als auch im Coaching diese Erfahrung weitergeben.
Aber Carnivore heißt jetzt auch nicht, das heißt ja auch nicht nur Fleisch. Das heißt dann.
Nein.
Carne schon.
Genau, also letztendlich geht es um tierische Produkte. Das heißt nur tierische Produkte, Fleisch, Fisch. Eier, was für mich sehr, sehr wichtig ist und zum Beispiel einer der wichtigsten Aspekte, du kannst Carnivore nur richtig machen, meiner Meinung nach, wenn du einen sogenannten Nose-to-Tail-Ansatz verfolgst. Das heißt, auch wirklich so isst, also tierische Produkte isst, wie wir 300.000 Generationen lang diese verzehrt haben, nämlich von der Nase bis zum Schwanz.
Also den ganzen Hund halt.
Oder Katze. Aber das beinhaltet eben Sehnen, Bänder, Gelenke, Kollagenstrukturen. Die Grundlage dessen
ist. Was heißt denn das konkret? Also jetzt mal im Ernst. Das heißt, also hast du so einen ganzen Hirsch zu Hause auf dem Tisch gelegt?
Aber das bedeutet vor allem, dass du eben nicht nur an der Hähnchenbrust knabberst, also nur das Muskelfleisch betrachtest, sondern eben Innereien isst. Für mich die Grundlage oder der einfachste Übergang zu dem Thema ist Knochenbrühe. Das heißt einfach eine gut aufgesetzte Brühe, die ich 24 Stunden mindestens köcheln lasse und dementsprechend andere Aminosäurestrukturen aufnehme, als es nur Muskelfleisch mir geben kann.
Krass. Ja, also ist wie gesagt.
Also es ist selbst, ich bin mir sehr sicher, dass es die meisten. Dass die meisten mittlerweile mit großen Augen irgendwie zuhören und sich denken.
Hey, keine Sorge, jetzt hört keiner mehr zu.
Was stimmt?
Nachdem wir darüber gesprochen haben, wie du den Hirsch dir auf Küche. Jetzt hört keiner mehr zu.
Also, das ganze Thema war für mich insofern sehr, sehr nah, weil ich aus einer Jägerfamilie komme und dementsprechend der Umgang mit Tieren in der Gesamtheit für mich sehr, sehr, sehr selbstverständlich ist.
Und wenn du jetzt vergleichst, deine Karnivore-Erfahrung mit der mit deiner veganen Erfahrung, mit wem hattest du dann mehr Spaß von den beiden?
Ich denke tatsächlich in der Karnivore.
Ja? Warum? Zeit. Weil das so im Alltag einfach oder weil es leckerer ist?
Leckerer, es war einfacher. Ja. Es ist aber auch ein bisschen unfair wahrscheinlich in der Gegenüberstellung, weil so sehr ich vor 3 Jahren bereits dachte, dass ich ein super geiler Coach und Wissenschaftler bin, war mein Wissensstand nicht annähernd der heute
ist. Als du das Vegane.
Genau, würde ich heute, oder um es anders zu sagen, wenn ich heute wieder eine vegane Erfahrung aufsuchen würde, würde ich es bestimmt besser angehen.
Aber jetzt hast du
angehen.
Eine Freundin.
Jetzt. Ja, jetzt geht's leider ja nicht. Es sei denn, sie ist, ich muss mal mit Domi sprechen, wie sie das sieht. Auf jeden Fall würde ich es heute viel besser angehen, denke ich, als eben vor 3 Jahren.
Ja, okay, verstehe.
Weil einfach der Wissensstand viel größer ist. Vor 3 Jahren habe ich zum Beispiel meine Hülsenfrüchte nicht einem Einweich-Keim-Fermentierungsprozess ausgesetzt, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich wie so ein Silberrücken-Gorilla mit einem riesen Blähbauch die ganze Zeit rumgelaufen bin.
Mir geht gerade ein Bild nicht aus dem Kopf, während du das sagst. Kennst du so Situationen aus der Vergangenheit, bei denen du, wenn du jetzt drüber nachdenkst, dir so selber sagst, so, oh, Halleluja, Mischek. Ey, was habe ich da?
Meine ganze Jugend.
Ja, okay.
Meine ganze Studie, du.
Wirklich, ne?
Ich bin auf jeden Fall, wie es Domi, also meine Freundin, liebevoll ausgedrückt hat, ein Late Bloomer.
Okay, nett Spätzle. Gesagt.
Ja, beziehungsweise sie hat auch letztens mal gesagt, sie hat Bilder von mir gesehen. Und ich sah aus wie der letzte Loser. So, ja, so hat sie es auch mal ausgedrückt.
Das ist unfair. Aber ich meine, ich hab so Sachen, wenn ich das, oh Gott, da krieg ich Schweißperlen auf der Stirn. Mir kommen gerade so Sachen in den Kopf. Da war ich schon im Job, in der Werbeagentur habe ich da gearbeitet. Da war irgendwie so ein Meeting und es war Sommer und ich hatte das so halb auf dem Schirm, dass es stattfand. Und dann bin ich in so ein Meeting mit Kunden, das müsst ihr euch mal reinziehen, in Flipflops, kurzer Hose und Tanktop rein. Da saß, mein Chef saß im Anzug ohne Sakko da, also nur mit Hemd und Hose und schicken Schuhen und Gürtel so, ne? Und ey, das, im Nachhinein, oh, da krieg ich Pickel, du, wenn ich dran denke, das ist genau, so peinlich.
Pass auf, das kann ich sogar noch toppen. Erste Gesellschaftsgründung unserer Supplement-Firma, genau das Outfit, was du beschrieben hast, mein Tanktop, war aus dem Thailand-Urlaub mit Singa-Bier-Logo vorne drauf. Zu einem Notartermin in den Alster-Arkaden.
Das ist geil. Das ist richtig gut.
Und noch früher, riesen
Hip-Hop-Fan.
Und dann aber,
gut, dass es nicht bei der Bank war, wo Kredit haben.
Riesen Hip-Hop-Fan. Eminem war mein absolutes Vorbild. Haare gefärbt wie er. Und da ich immer durch Basketball auch sehr, sehr Hip-Hop affin war, aber eben die Eier nicht hatte, mir ein richtiges Ohrloch zu stechen, hatte ich so ein Magnet-Bling-Bling-Ohrring.
Nein.
Ja.
Hast du wirklich?
Ja, wirklich.
Boah, wie gut.
Ich schwöre.
Du hast das Peinlichkeitsspiel durchgespielt, muss man sagen.
Auf jeden Fall.
Als ich mir gerade als du erzählt hast, als du deine vegane Erfahrung gemacht hast, wo wir immer noch nicht hundertprozentig sicher sind, ob er das Essen meint oder die Person. Nein, aber ich sag dir, das sind auf jeden Fall Gruselmomente.
Ja,
wo waren wir stehen geblieben?
Wir wollen messen. Wir haben Vitamin D gemessen und wir sind gerade beim großen Blutbild gewesen.
Genau, großes Blutbild.
Es sei denn, du hast noch Fragen zur Carnivore-Phase.
Nee, das ist soweit okay. Wobei, ich muss gestehen, Fisch, Fleisch und Ei hat mich bis jetzt noch nicht so hundertprozentig überzeugt für den ganzen Tag. Aber da sind wahrscheinlich auch noch mehr Produkte, die einem nicht so schnell einfallen.
Tatsächlich war es gar nicht. Man muss dazu sagen, ich liebe Fisch und Fleisch.
Aber heißt das jetzt nämlich auch kein Brot?
Kein Brot, kein Gemüse, kein Obst. Ich habe quasi eine Lazy Carnivore Diet gemacht, wenn man so mag. Ein Monat. Gesamten März.
Okay. Und was, ja, aber jetzt erzähl doch mal die Ergebnisse. Sag doch mal, hast du jetzt 14 Kilo abgenommen? Hast du jetzt 6 zugenommen? Was ist denn jetzt passiert?
Also es war ja nicht mein Ziel, weder zu noch abzunehmen. Also es ging nicht um die Veränderung der Körperkomposition. Der größte Unterschied zu jeder anderen Ernährung war wahrscheinlich der, dass ich in einen sogenannten ketogenen Zustand gekommen bin. Das heißt, der ketogene Zustand beschreibt letztendlich die Energiegewinnung des Körpers aus sogenannten Ketonkörpern. Letztendlich, naja, wenn du dir anschaust, was dir zur Verfügung steht, Fleisch, Fisch, Eier, tierische Produkte, teilweise auch Milchprodukte, also Butter zum Beispiel, hast du keine Kohlenhydrate zur Verfügung. Die sind komplett weg. Das heißt, du nimmst nur die essentiellen Makronährstoffe, Fette und Eiweiße zu dir. Was letztendlich dazu führt, dass dein Körper komplett auf Fett als Energieträger umsteigen muss. Mhm. Weil eben keine Kohlenhydrate zur Verfügung stehen. Mhm. In den ersten 1-2 Wochen entleerst du deine kompletten Kohlenhydrat-Glykogen-Speicher in der Muskulatur und in der Leber. Naja, und danach bleiben dir eben nur Fette. Damit da Fette als solche, also ein Fettmolekül, die Gehirn, die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren kann, muss was anderes her. Und deine Leber fängt an, aus den Fettmolekülen sogenannte Ketonkörper zu bilden. Das ist quasi dein Energielieferant. Statt Zucker hast du jetzt Ketonkörper. In dieser Übergangszeit, man spricht auch von der Keto-Flu, also von einer Keto-Erkältung, reagiert der Körper. Das ist, sind dieselben Symptome, die viele Leute feststellen, wenn sie zum Beispiel mit dem Fasten anfangen. Der Körper fängt an, eine andere Energiequelle primär zu beziehen. Das heißt, es ist völlig normal, dass du in der Zeit etwas lethargisch bist, schlechter schläfst, Kopfschmerzen hast, für den Transport ein gestiegenes Durstgefühl hast. Aber das legt sich nach 2-3 Tagen in der Regel. Und letztendlich hast du in diesem ketogenen Zustand, sobald dein System, dein Gehirn vor allem lernt, damit umzugehen, einen extrem positiven kognitiven Zustand, den du erreichst. Mhm. Das heißt, die kognitive Leistung war tagsüber extrem gut. Dadurch, dass mein...
Woran hast du das gemessen? Einfach so Wahrnehmung?
Wirklich subjektive Wahrnehmung, ja, okay, an der Stelle. Dadurch, dass mal auf hormoneller Ebene mein System geringeren Schwankungen ausgesetzt war, weil ich keine Kohlenhydrate aufgenommen habe, dementsprechend keine Insulinausschüttung hatte, mhm, hatte ich tagsüber viel konstantere Energielevel letztendlich. Jeder kennt es spätestens irgendwie nach der Pasta-Party zum Mittag, dass danach so dieses Mittagstief kommt. Das hatte ich zum Beispiel gar nicht.
Bin ich gerade tief drin, muss ich gestehen.
Sieht auch so aus, Leute.
Ja.
Also das hatte ich überhaupt nicht. Und damit einhergehend sind auch komplett jegliche Heißhungerattacken verloren gegangen. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich nur gegessen, bis ich satt war. Mhm. Und jeder kennt es, ist eine vollwertige Mahlzeit bestehend aus einer Eiweißquelle, Gemüse und irgendwie ein paar komplexen Kohlenhydraten, und jemand bietet dir eine zweite Hähnchenbrust und Brokkoli an und du wirst dankend sagen, du, ich bin voll. Aber wenn jemand dieselbe Person ein Eis anbietet, naja, du kennst die Antwort. Eis geht immer.
Ja, klar.
Na? Genauso ist es. Aber Tatsache ist, wenn du dieses Eis eben nicht verzehren kannst, dann hast du deine normale Portion gegessen und bist danach satt. Also du hast wirklich ein sehr natürliches Sättigungsgefühl, das sich dann letztendlich entwickelt und auf das du auch hörst.
Okay.
Damit einhergehend, weil dann eben doch der eine Snack oder der kleine Eiweißriegel hinterher gefehlt hat, habe ich nicht viel, aber insgesamt glaube ich, okay, das muss ich gleich nochmal relativieren, 8 Kilo verloren in einem Monat. Für mich nicht viel, muss man an der Stelle sagen, weil ich mit 112 Kilo reingegangen bin. Das heißt, je mehr du wiegst, umso größer ist natürlich dein Potenzial, auch Gewicht zu verlieren. Da ich ja, aber, sehr also, viel Wasser speichere mit der Kohlenhydratmenge.
Und
ja, fast 10%. Also,
aber 8% oder 7%, das genau, ist jetzt ja auch nicht wenig.
Nein, deswegen meine ich, da muss ich das relativieren. Davon sind 6 Kilo bereits in den ersten 2 Wochen oder nicht mal, ich glaube in der ersten Woche schon weggegangen.
Ist das so?
Flötengang, das ist das Wasser.
Wasser.
Genau, denn letztendlich mit jedem Gramm Kohlenhydrate im Körper speicherst du bis zu 3 Gramm Wasser.
Okay.
Und nochmal, keine Kohlenhydrate im Spiel, dementsprechend auch kompletter Wasserentzug. Also insgesamt ging es mir sehr, sehr gut. Was aber jetzt nicht nur an den Fleisch- und Fisch-Lebensmitteln lag, sondern eher an der generellen Umsetzung und der Tatsache, dass ich das Ganze natürlich in meinem Intermittent Fasting gemacht habe.
Ach, dazu noch.
Genau, ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich da gerade etwas für mich erfahre, dass je früher ich meine letzte Mahlzeit habe, umso besser ich letztendlich schlafe. Das heißt, auch da bereits hatte ich meine letzte Mahlzeit immer so um 16, 17 Uhr rum. Mhm. Dementsprechend habe ich auch sehr gut geschlafen. Das sind alles so Erkenntnisse, was ich meinte, die ich vor 3 Jahren noch nicht hatte. Und dementsprechend die vegane Erfahrung nicht zu 100% wirklich genießen konnte, weil ich einfach nicht so viel Wissen hatte. Mhm. Also dementsprechend ging es mir sehr gut.
Willst du das Vegane, holst du das jetzt nochmal nach dann, also mit dem neuen Wissen?
Ich ziehe es in Erwägung, wobei ich momentan noch 1-2 andere Experimente auf der Liste habe.
Ja, was steht als nächstes
an? Als nächstes steht etwas wahrscheinlich noch Verrückteres oder verrückt Klingendes auf dem Spiel, nämlich Trockenfasten.
Hat meine Hüfte glatt geknackt, als wenn hier der Stuhl zusammenbricht.
Haben Sie das gehört?
Ich glaube, das hat man wirklich gehört. Es war wirklich meine Hüfte. Es hat einfach knackt. Trockenfasten.
Genau.
Also, gut, Trockenfasten.
Wenn wir im normalen Intermittent Fasting sind, dann hast du nehmen wir mal an, du hast ein klassisches 16-8 Modell, dann fastest du 16 Stunden. Mhm. In diesen 16 Stunden, aber wie wir es so häufig erklärt haben, ist Wasser, ungesüßter Tee, Kaffee schwarz, der Kickstarter, ist alles mit drin, ist alles erlaubt. Im Trockenfasten fastest du wirklich komplett 16 Stunden auch ohne Flüssigkeitsaufnahme. Jetzt gibt es nochmal die Hardcore-Variante. 16 Stunden auch keine externe Wasserzufuhr, also über die Haut zum Beispiel.
Also du duschst dann auch nicht.
Genau. Ich würde die Lazy-Version ausführen. Also einfach auf die Flüssigkeitsaufnahme übers Trinken verzichten. Weiterhin mich waschen und auf meine Körperpflege achten und vor allem Hände waschen momentan. Aber tatsächlich möchte ich dieses Trockenfasten erfahren. Der Hintergrund da ist, dass die ganzen Recyclingprozesse, das, was wir als Autophagie immer bezeichnen, zu einem noch viel stärkeren Maße abläuft. Denn letztendlich kann dein Körper aus Makronährstoffen, also Fetten, Kohlenhydraten, Eiweißen, auch Wasser produzieren. Und aus Fetten hat dein System das größte Potenzial. Dementsprechend sind auch die Benefits einer potenziellen Fettverbrennung noch höher.
Aber das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Also sonst reden wir immer über, was man alles trinken muss am Tag. Und jetzt willst du uns sagen, dass wir...
Also es ist ja auch hier, was du nicht vergessen darfst, temporär bedingt und intermittierend. Und deswegen den Gedanken oder über das Trockenfasten, damit beschäftige ich mich seit, ich würde mal sagen, fast 2 Jahren und habe mich noch nicht rangetraut, eben aus genau diesen Gründen. Auch unter der Berücksichtigung, dass ich sehr gerne in meiner Fastenzeit zum Beispiel trainiere. Das aber natürlich einen noch erhöhteren Wasserverlust mit sich bringt und ich nicht weiß, wie sinnvoll das ist. Das heißt, da möchte ich bestmöglich vorbereitet sein. Dementsprechend habe ich eine Zeit lang auch gewisse Ergebnisse einiger Studien abgewartet, zu welchen Ergebnissen sie gekommen sind. Und denke, dass ich im Juni soweit sein werde.
Das richtig zu machen?
Ja.
Ich finde das ja crazy. Also
es ist wirklich, am Ende des Tages ist es für mich primär starten mit reiner Neugier. Also ich habe ja nicht umsonst Ökotrophologie studiert, weil mich das Ganze immer interessiert hat und Spaß gemacht hat. Und dementsprechend ist es wirklich reine Neugier und letztendlich die wunderschöne Erfahrung, diesen Mehrwert Person mitgeben zu können, welcher dankend angenommen wird. Denn seien wir mal ehrlich, ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, am Ende des Tages bedeuten Studienergebnisse für das Individuum rein gar nichts.
Klar.
Und dementsprechend muss wirklich jeder, und umso mehr ist es immer mein Ziel, dem Individuum die Möglichkeit über die Kontrolle wiederzugeben und wirklich selbstbestimmend Entscheidungen treffen zu können, was ist für mich jetzt gut und was nicht. Mhm.
Also ich bin fasziniert, ich habe gerade versucht dabei nachzuschlagen, ein paar Begriffe, weil man ja auch immer mal gucken, ich kenne die Hälfte der Begriffe nicht, die du sagst. Nein, aber...
Vielleicht sollten wir so ein Glossar machen, langsam
anlegen. Du musst ein Glossar machen, das ist ein Check-Glossar. Nein, ich finde es deshalb spannend, weil, also erstmal, ich hatte halt überhaupt gar nicht die Muße, mich damit so in der Form zu beschäftigen, so diese Sachen so nach und nach auszuprobieren. Das würde mich würde bei mir viel zu viel Energie fressen, um es so zu sagen. So ab und zu sich eben mit den Theorien zu beschäftigen, das ist ja schon cool. Aber ist denn am Ende, siehst du das so, also wie gesagt, dass du das machst, um das herauszufinden, oder suchst du auch nach dem für dich besten Weg so ein bisschen?
Nee, also ich würde mal behaupten, dass man lernt nie aus. Ja, und mit dem immer weiterführenden Wissensstand, wenn wir uns nur anschauen in den letzten 2 Jahren, wie viel, also wir sind momentan im Zeitalter des Darms und wie viel in den letzten 2 Jahren an neuen Erkenntnissen dazugekommen ist.
Das chinesische Zeichen.
Das Pendant quasi.
Ja, aber der Darm.
Genau, wenn wir uns mal anschauen, wie viele neue Erkenntnisse wir in den letzten 2 Jahren gesammelt haben, wie wichtig die Darmgesundheit für deine allgemeine Gesundheit ist, was du alles tun kannst, um deine Darmbakterien richtig zu nähren, also sowas darf man nie vernachlässigen und dementsprechend lernt man eben nie aus. Ich würde aber schon behaupten, dass ich für mich den besten Weg gefunden habe. Und zum Beispiel die Carnivore Diet, ich bin da reingegangen mit dem Wissen und der Erkenntnis bereits im Vorfeld, dass das nicht die Ernährungsform für mich ist, die ich langfristig umsetzen möchte und die ich zum Beispiel anderen Personen empfehlen würde. Es sei denn, es liegen individuelle Präferenzen vor.
Okay. Das hast also du vorher schon sozusagen.
Genau, zum Beispiel macht eine Carnivore Diet durchaus Sinn bei Personen mit Autoimmunerkrankungen. Weil letztendlich, wenn du dir anschaust, wie diese Diät funktioniert, ist es eine reine Eliminierungsdiät.
Okay.
Du streichst so gut wie alles, was potenziell irgendwo ein Risiko mit sich bringen könnte. Gluten, Laktose, FODMAPs, zu viele Ballaststoffe, so das streichst du ja alles im Vorfeld. So, und dementsprechend waren das Erkenntnisse, die ich im Vorfeld schon hatte, wo ich wusste, okay, das ist nicht die Diät, die ich jetzt langfristig umsetzen will. Da habe ich für mich einen sehr guten Weg gefunden, aber wie meine zuletzt beschriebene Erfahrung im Fasten, was ich ja seit 8 Jahren mache, und jetzt erst nach 8 Jahren habe ich realisiert, hey, je früher ich meine letzte Mahlzeit zu mir nehme und noch mehr meinen zirkadianen Biorhythmus beachte, umso besser geht's mir.
Aber ist das verallgemeinbar oder ist das wieder sehr aufs Individuum?
Ich denke, dass es einige Baustellen gibt, wo wir als Homo sapiens sehr gleich ticken. Aber auch da, wenn du jetzt nur an den zirkadianen Biorhythmus gibst, gibt es die Theorie der Lerchen und Eulen. Ne, dementsprechend haben wir eben die Frühaufsteher und eher die Personen, die abends aktiv sind. Das sind dann wieder die individuellen Präferenzen, die man berücksichtigen muss. Von daher würde ich mal sagen, dass es nicht für jeden unbedingt so funktionieren mag. Aber eine generelle Anpassung an den zirkadianen Biorhythmus, an vor allem das Sonnenlicht oder Licht, natürliches Licht besser gesagt, als wichtigster Faktor, was unsere Aktivitäts- und Ruhephase angeht, denke ich, macht absolut Sinn. Und es würde sehr vielen, wenn nicht allen Personen sehr gut tun, mit dem Sonnenlicht aufzustehen und mit dem Sonnenuntergang zumindest Ruhe einzuleiten.
Ja gut, das ist ja in 90% der Fälle, würde ich sagen, fast unrealistisch, vor allen Dingen im Winter. Ne?
Das stimmt. Also dementsprechend haben wir ja aber auch im Winter einfach, und das muss man leider so dann annehmen und immer noch das Beste daraus machen, größere Probleme, wach zu sein, wach zu werden, aktiv zu sein.
Man muss ja ganz klar sagen, in einigen Jobs oder in vielen Jobs sieht man im Winter ja nicht mal Tageslicht. Also
ja,
blöd
ja,
gesagt, wenn
ist
du um 8 Uhr morgens so anfängst zu arbeiten und bis 17 Uhr, 17.30, 18 Uhr arbeitest, dann hast du das Tageslicht nicht gesehen.
Ja.
Also wenn das ein bisschen in der Mittagspause mal raus.
Genau so ist es. Ich meine, am Ende ist es dann eben nur die Frage, okay, lasse ich solche Faktoren jetzt mein Leben beeinflussen und sage mir, oh, jetzt ist eh alles scheiße, oder versuche ich immer noch das Beste daraus zu machen? Heißt auch in dem Zusammenhang, okay, ich kriege kein Sonnenlicht ab, vielleicht wäre eine Vitamin-D-Supplementierung sinnvoll. Das sind letztendlich die Fragen gut. Und die Entscheidungen, die man in diesem Do-it-yourself-Ansatz dann nachverfolgen sollte.
Ja, da dreht sich der Kreis.
Genau.
Also Vitamin D, das haben wir auf jeden Fall ja schon in jedem Fall heute gelernt. Das ist so Number One. Wir haben noch nicht so richtig geklärt, was dann so. Vielleicht gehen wir darauf noch einfach. Ich sehe nämlich hier, ich verfolge ja live mit dem neuen Aufladegerät hier.
Wo sind wir jetzt?
Wir sind schon fast bei 45 Minuten.
Abgefahren.
Was ist Platz 2 und 3, wenn du Vitamin D an die 1 setzt? Vitamin Dora?
Ich denke, immer noch irgendwo als Goldstandard sollte ein großes Blutbild da sein. Also ich
Gut, das ist aber
viel
schwierig,
von,
also alleine zu machen. Ne?
Deswegen meine ich ja, also ich rede viel von Do-it-yourself, wobei da zum Hausarzt zu gehen und ein großes Blutbild...
Ich stelle mir gerade vor, wie die Leute zu Hause großes Blutbild machen. Wow, sehr kindischer Gedanke, ich gebe es zu, aber ich finde es witzig.
Ja, aber tatsächlich hast du aus dem Blutbild ein sehr gutes, allgemeines Bild, das du nachvollziehen
klar,
kannst.
Das ist klar.
Denn du hast letztendlich eine Übersicht über deine Eisenwerte, über deine Hämoglobinwerte, über deine roten Blutkörperchen, deine Cholesterinwerte, was in Zeiten von Übergewicht und schlechter Ernährung oder suboptimalem Lifestyle immer wieder ein Thema ist. Also die HDL, LDL-Cholesterinwerte, das Gesamtcholesterin, die Triglyceride, bei Frauen mehr als bei Männern entscheidend, was ich schon erwähnt habe, die Eisenwerte. Das gibt schon ein insgesamt sehr gutes Bild ab. Sofern man häufig krank ist und oder lethargisch müde und oder die Leistung nicht so erbringen kann, wie eigentlich erwünscht, würde ich auf jeden Fall auch einen Darmtest machen, also eine Stuhlprobe abgeben.
Ja?
Ja, weil letztendlich, wie ich schon erwähnt habe, wir sind im Zeitalter des Darms und 2/3 deines Immunsystems sitzen im Darm. Und mittlerweile wissen wir, dass vor allem über den Vagusnerv kommunizierend, also die Gehirn-Darm-Verbindung, dein Darm extrem Einfluss hat auf auch sehr viele mentale, kognitive Erkrankungen. Von Alzheimer über Neurodermitis bis hin zu Parkinson. Und dementsprechend macht es definitiv zu schauen, wie es um die Darmbakterien, also das Verhältnis von guten und schlechten Darmbakterien steht. Denn eins ist sicher, je gesünder dein Darm ist, je optimaler, auch rein subjektiv wahrgenommen, dieser funktioniert. Das heißt, hinterfrage dich selbst, wie häufig hast du Blähung, wie häufig hast du Stuhlgang einmal am Tag in einer gleichmäßigen, schönen Konsistenz. Also ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn ich schöne...
Ich denke, wir müssen da nicht
lernen. Nee, ich bin sehr viel in dem Thema drin, deswegen fällt es mir sehr leicht, da
schön, dass
sehr, sehr ausschweifend zu werden. Also mit beiden Händen voll drin.
Ja, ich habe es verstanden. Danke.
Auf jeden Fall sind das alles Faktoren, die rein subjektiv wahrgenommen sehr, sehr entscheidend sind. Und es ist nicht selbstverständlich und sollte nicht normal sein, ständig Blähung zu haben, ständig Durchfall zu haben, Unwohlsein auf dem Magen. Das sind alles erste Anzeichen dafür, dass der Magen-Darm-Trakt nicht optimal funktioniert und dementsprechend es bestimmt kein optimaler Zustand ist, was
irgendwas
das
nicht
Immunsystem ist. Angeht, Leistung und so weiter. Von daher sind das so die zusätzlich zum großen Blutbild eine Stuhlprobe auf jeden Fall etwas, was ich empfehlen würde.
Okay. Ja gut, das sind trotzdem ja beides Sachen, die nicht do-it-yourself-mäßig sind und wir hatten ja so ganz anfänglich...
Also zumindest, du kannst theoretisch das alles
selbst auswerten.
Genau, aber du hast wirklich sehr gute Unternehmen mittlerweile, welche Home-Tests dir nach Hause schicken und dich sehr in der Auswertung unterstützen mit eben sehr ausführlichen Analysen und Auswertung der Ergebnisse letztendlich.
Okay. Mischek, wir müssen noch ein bisschen abmoderieren.
Das hatten wir noch nie.
Das hatten wir quasi echt noch nie. Ich muss aber tatsächlich auch gleich noch mal ein bisschen was arbeiten.
Ist auch völlig okay.
Deswegen muss ich das leider so ein bisschen cutten. Es war aber alleine schon daran, dass wir das noch nie hatten, zeigt, dass wir richtig abgeliefert haben heute.
Also deine journalistische Leistung war par excellence.
Ja, das war wirklich hochinteressant. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich auf jeden Fall. Bleibt gesund. Testet mal zumindest mal euer Vitamin D in diesen Tagen. Yes. Und gegebenenfalls hat Mischek auch noch alle weiteren Tipps parat. Ja, ich möchte mich verabschieden. Ich freue mich besonders auch, dass wir es geschafft haben, uns unserer Idee treu zu bleiben, uns heute wirklich thematisch mal gar nicht so sehr...
Carnivore hat uns so ein bisschen, was heißt gerettet, aber... Aber schon
nächstes Mal erzählt Mischek dann noch zu seinem Stuhlgang nach der Carnivoren-Diät.
Und Details zu meiner veganen Erfahrung.
Da freue ich mich super drauf, auch wenn er seine vegane Erfahrung uns vorstellt. Ich verabschiede mich von euch. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Das letzte Wort hat Mischek.
Yes, bleiben wir beim Do-It-Yourself-Testvorgang und Vitamin D ist auf jeden Fall an erster Stelle und ein paar weitere habe ich dir jetzt auch mitgegeben, Werte, die du messen solltest. Einer, der noch nicht gefallen ist, aber durchaus sinnvoll, ist dein B-Vitamin. Vor allem auch da, um nochmal die Kurve zu schlagen für alle Veganer und Vegetarier, ein spannender Wert, weil letztendlich in pflanzlichen Lebensmitteln B-Vitamine, vor allem B12, sehr wenig bis hin zu gar nicht vorhanden ist. Von daher, wenn du ein großes Blutbild machst oder auch einen Home-Test, dann schau dir auch vor allem deine B-Vitamine an, also die Ergebnisse dessen. Vor allem, wenn du lethargisch, müde, nicht die Leistung erbringen kannst, die du gerne möchtest. Mischek, out!